Ich darf den nächsten Vortragenden ankündigen, Herrn Universitätsprofessor Dr. Sebastian Debus. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin am Universitären Herz- und Gefäßzentrum in Hamburg. Professor Debus ist ein sehr musikinteressierter Arzt, also eigentlich ist er Arzt und Mediziner, soweit ich das weiß, also genauso wie Theodor Billroth, der sich seit vielen Jahren für den Einfluss von Musik auf die Medizin interessiert. Und er hat in den letzten 15 Jahren an der Universität Hamburg, aber vielleicht wird er das selbst auch erzählen, ein umfassendes musikmedizinisches Programm aufgebaut und hat jetzt auch eine Stiftung, Sounds and Science, gegründet, über die er sicher noch etwas erzählen wird. Und ich darf ihn einerseits zu dem nächsten, etwas kürzeren Vortrag bitten, zur musikalischen Seite Theodor Billroths, und das bedeutet Billroth als Musiker und Billroths Freundschaft, große Freundschaft zu dem Komponisten Johannes Brahms. Also Billroth und Brahms, Musik und Medizin, einst und jetzt. Und im Anschluss daran gibt es eben ein ganz spezielles Programm, weil Herr Professor Debus wird auch Musik darbieten in Begleitung der Geigerin Anna-Maria Malm. Und wir freuen uns schon ganz herzlich darauf. Danke.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Präsidentin, lieber Herr Zeitelhofer, ich möchte in diesem Rahmen auch ganz besonders Herrn Polterauer danken, dass er heute gekommen ist. Herzlich willkommen, Herr Polterauer, mein direkter Fachkollege, ehemaliger hier aus Wien. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich heute hier als Gast im Billroth-Haus, dem Zuhause Ihrer ehrwürdigen Wiener Ärzteschaft rede, dann tue ich das mit Freude und auch mit Dankbarkeit, denn zu der Thematik Musik und Medizin gehört der enge Bezug zu dieser wunderbaren Stadt als Wiege der abendländischen musischen Kultur und Theodor Billroth als Nestor der akademischen Medizin und wichtiger Wegbereiter für Musik in der Medizin. Zusammen mit Johannes Brahms hat er hier und im Salzburger Land eine wunderbare Symbiose aus Musik und Medizin gelebt. Lassen Sie mich daher zunächst auf ihn, Theodor Billroth, eingehen. Er wurde 1829 in Bergen auf Rügen geboren. Das Geburtshaus haben wir im ersten Vortrag gesehen. Es ist gut erhalten heute und im Besitz der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Er hatte noch 4 Brüder, die alle lange vor ihm starben. Theodor Billroth hat später über sich selbst geschrieben: Schon von früher Jugend an hatte ich eine fast ausschließliche Neigung zur Musik und sie zog mich von den Schularbeiten ab. Er war nach den Aussagen seiner Lehrer ein Gymnasialschüler unterer Mittelmäßigkeit und musste 2 Klassen wiederholen. Auf Wunsch seiner schwerkranken Mutter wandte er sich jedoch der Medizin statt der Musik zu. Er studierte in Greifswald, Göttingen und Berlin, wo er 1852 das Staatsexamen bestand und promovierte. Nach bestandenem Examen eröffnete Billroth 1853 zunächst eine Allgemeinpraxis in Berlin, jedoch ohne Erfolg. Monatelang zeigte sich kein einziger Patient. Umso willkommener war daher ein Brief Bernhard von Langenbecks, des damals führenden Berliner Chirurgen. Ich zitiere: Um mich fragen zu lassen, ob ich nicht geneigt sei, eine in nächster Zeit bei ihm frei werdende Stelle anzunehmen. Wie ich zu dieser Ehre komme, weiß ich bis auf den heutigen Tag nicht, da mich Langenbeck nicht anders kannte als jeden, der bei ihm Kolleg und Klinik gehört hatte. So war es nicht einer eigenen Lebensplanung, sondern dem Scharfblick des genialen Klinikers von Langenbeck zu verdanken, dass Billroth sich der Chirurgie zuwandte. Zum 100. Geburtstag von Billroth 1929 schrieb Ferdinand Sauerbruch: Billroths große Tat war die Vereinigung der Klinik mit der pathologischen Anatomie. Aus ihr heraus wuchs etwas Neues, bisher Unbekanntes. Die wissenschaftliche Chirurgie, Billroth steht also am Anfang einer Geistesrichtung, die in der Folge die ganze Chirurgie beherrschen sollte. Nach 12 vergeblichen Bewerbungen erreichte den 30-Jährigen 1859 der Ruf auf den Lehrstuhl für Chirurgie in Zürich. Hier hatte Billroth nun Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bereits 4 Jahre später, 1863, erschien die allgemeine und spezielle chirurgische Pathologie und Therapie. Ein Werk, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Billroth war ein meisterhafter Operateur. Aber dies allein hätte nie seinen internationalen Ruf begründen können. Denn hochbegabte Operateure hat es zu allen Zeiten gegeben. Für ihn aber stand nicht das Operieren im Vordergrund, sondern die Indikationsstellung und die Vorbereitung zur Operation, die sachgerechte Nachbehandlung und eine lückenlose Dokumentation, wie wir gerade gehört haben. Billroth konnte durch nichts mehr aufgebracht werden, als wenn man eine Operation machte, welche nicht absolut notwendig war und der nicht der Versuch vorausgegangen war, die Krankheit in anderer Weise zu heilen, schrieb sein Fühler Wölfler. Eine Sensation war, dass er es wagte, in Erfahrungsberichten ungeschminkt die Ergebnisse seiner chirurgischen Tätigkeit zu publizieren, während man bis dahin eben nur günstigste Ergebnisse bekannt gab. Ein sehr sichtbares Beispiel für seine uneigennützige Wahrheitsliebe. Neben der Medizin führte Billroth ein Parallelleben. Trotz seines zeitfüllenden Berufs hat er die Musik nie aufgegeben. Er war ein hervorragender Pianist, hatte aber auch Cello und Geige gespielt und in Zürich sofort ein Streichquartett gegründet. Zürich hatte damals 20.000 Einwohner. Die Musikpflege lag ausschließlich bei Vereinen und Privatpersonen. Der 31-jährige Chirurg stürzte sich hier nicht nur kopfüber in die Arbeit, sondern er übte morgens von 5 bis 6 Uhr Bratsche, um in seinem Streichquartett mitwirken zu können und fand auch noch Zeit, sich dem Musikleben der aufstrebenden Stadt zu widmen. Er trat als Verfasser brillanter, nicht selten aber auch beißender Musikkritiken hervor. Die Neue Zürcher Zeitung hatte in den ersten 60 Jahren ihres Bestehens das Musikleben kaum beachtet, das ohnehin vorwiegend in nahen Winterthur stattfand. Nun begann sie, Musikkritiken von Billroth zu bringen, die gleich zu Anfang großes Aufsehen erregten. Billroth scheute sich nicht, schon 1861 nach einem Abonnementskonzert das Programm zu tadeln. 2 Stunden ist die äußerste Länge eines Konzertes, wenn Musiker als Zuhörer gedacht werden. 1,5 Stunden ist für ein mäßig musikalisch gebildetes Publikum genug. Und weiter: Schubert hat sich beim Gesang seines Wanderers sicher im Grab herumgedreht. Und später: Die Trompeten und Posaunen müssen in Schranken gehalten werden. Die Herren mögen in ihrer schmetternden Freude bedenken, dass sie in einen heißen Saal hineinblasen, in welchem sich Menschen mit Ohren befinden. Die zweite Klarinette bläst meist unrein. Die Oboen sind höchst naiv ungeschickt. Das Fagott kann nur unschön grunzen und töpelt bei jeder Gelegenheit hinein. Das große Horn stolpert über seine eigenen Töne. Der Paukist misskennt durchaus den großen Wert seines Instruments. Die Pauke ist nicht selten Rivalin der Kontrabässe und muss Töne von sich geben, kein unmusikalisches Gepolter wie heute Abend. Bei nächster Gelegenheit ließ die Zeitung darauf einen anderen Korrespondenten zu Wort kommen, der aber immerhin mit dem Satz schloss: Mag sein Tadel etwas scharfes Gepräge haben, ungerecht wird ihn niemand nennen können. Ja, wir haben von Künstlern, deren Leistungen bisher immer nur Lob und Anerkennung gefunden, den Wunsch gehört, von diesem Kritiker möchten wir einmal beurteilt werden. Das spornt. Eduard Hanslick, der bekannte Wiener Musikkritiker, schrieb zu dieser Zeit: Als ich 1864 in Zürich gewesen, rief mir Professor Lübcke entgegen: Wie schade, dass Billroth nicht da ist. Und wenn Billroth nicht verreist wäre, wiederholte der Komponist Theodor Kirchner. Er ist heute nach Luzern gerufen worden, um den im Duell schwer verwundeten Ferdinand von La Salle zu behandeln. Billroths Frage, was den berühmten Kritiker denn an ihm interessieren könnte, beantwortete man mit der Schilderung von Billroths großer Musikkenntnis und seines weit über den Dilettantismus hinausgehenden Musiktalentes. Zur ersten persönlichen Begegnung der beiden Männer kam es 1865, als Brahms einige Konzerte in Zürich gab. Er war zu dieser Reise in die Schweiz von Baden-Baden aus aufgebrochen, wo er in den 60er Jahren seine Sommer zu verbringen pflegte, vor allem wohl, um in der Nähe der damals hier ansässigen Clara Schulmann zu weilen. Über die Tage in Zürich schreibt Brahms am 3.12.65 an Clara Schumann: »Wie schön mich die Leute aufgenommen haben, magst du daraus ersehen, dass nach dem ersten Konzert in Zürich einige Musikfreunde, unter anderem Professor Billroth, ein Privatkonzert am Sonntag früh veranstalteten, damit sie mein Klavierkonzert und die A-Dur-Serenade noch hören konnten. Sie mieteten das Orchester, telegrafierten nach allen Enden, damit die Stimmen etc. gewiss kämen, und jedem, der sich dafür interessierte, war das Zuhören ohne weiteres erlaubt.« Damit schon war die großzügige und offenherzige Wesensart Billroths charakterisiert. Bei der nächsten Begegnung in Zürich kam es zu dem denkwürdigen Vorkommnis, dass Billroth, gewiss kein schüchterner Mensch, als Bratschist kläglich versagte. Er selbst schreibt darüber an seinen Freund Professor Lübcke, der als Nachfolger von Burckhardt als Kunsthistoriker in Zürich und später in Karlsruhe wirkte. »Vor einigen Tagen hatten wir wieder einmal einen musikähnlichen Abend bei mir arrangiert. Es wurde Sextett gespielt. Ich wollte die zweite Bratsche spielen, hatte meine Stimme famos eingeübt. Doch als ich anfing zu spielen, fing ich so an zu zittern und geriet in eine derartige Angst und Aufregung, dass ich gar nicht spielen konnte. Ich war höchst ärgerlich und muss eine überaus possierliche Figur gespielt haben. Die Gegenwart von Brahms muss dazu beigetragen haben.« Betrachtet man solche Äußerungen aus der Sicht von Brahms, so geht aus ihnen deutlich hervor, wie eng und intim der Freundeskreis war, in dem er sich aufhielt. Brahms hatte das Glück, von Jugend an auf in einem Kreis gleichgesinnter und kongenialer Freunde zu leben, wobei es durchaus gelegentlich auch bohemhaft zuging. So schreibt beispielsweise Heger 1866: »Wie oft hat er in meiner Junggesellenwohnung auf dem Sofa geschlafen, wenn es ihm zu weit war, in später Abendstunde allein auf den Zürichberg zu gehen. Einmal sogar als älterer Freund, der nicht so abgehärtet war, meine Gastfreundschaft ebenfalls in Anspruch nahm, legte sich Brahms ohne weiteres unter meinen Flügel und behauptete am anderen Morgen, herrlich geschlafen zu haben.« In seinen jüngeren Jahren war es vor allem Joseph Joachim und Clara Schumann, in späteren Jahren vor allem Billroth und Hanslick, aber auch Bülow und bedeutende Frauen wie Elisabeth von Herzogenberg, mit denen er freundschaftlich verkehrte. Die Jahre zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr nach der Begegnung mit Joachim und Clara Schumann verbrachte Brahms unstet. Er wartete im Grunde auf eine Anstellung, auf eine Aufgabe, in erster Linie in seiner Vaterstadt Hamburg. Dass er 1862 hier bei der Neubesetzung des Kapellmeisterpostens übergangen wurde und dass man ihm seinen Freund, den Sänger Julius Stockhausen, vorzog, hat er lebenslang nicht verwunden. Dieses Übergangenwerden, von dem Joseph Joachim an seinen Freund schrieb, diese Kränkung Johannes wird die Musikgeschichte nicht vergessen. Und der Durchfall seines ersten Klavierkonzertes 1859 in Leipzig waren letztendlich die Hauptgründe, weswegen Brahms hier in Wien ansässig wurde, wo man ihn von Anfang an überaus entgegenkommend aufnahm. 5 Jahre später, 1867, erhielt Billroth den Ruf nach Wien, den damals bedeutendsten chirurgischen Lehrstuhl im deutschen Sprachraum. Man bedenke, wir haben es eben schon gehört, 1866 hatte der preußisch-österreichische Krieg mit seinem für Österreich unglücklichen Ausgang stattgefunden. Zum Beschluss des Wiener Professorenkollegiums, gerade ihn zu berufen, schrieb Billroth an seinen Freund: Was wird das Ministerium dazu sagen? Ein protestantischer Preuße. Billroths Schüler Czerny hat dies später so charakterisiert: Österreich konnte keine schönere Rache für König Graetz nehmen, als dass es den Preußen Billroth, den ersten Chirurgen des deutschen Sprachgebiets, nach Wien berief. Als Folge dieser Berufung trafen Billroth und Brahms, schon von Zürich aus freundschaftlich verbunden, hier wieder zusammen, und beide blieben hier bis zu ihrem Tod. Man sollte sich immer wieder einmal vor Augen halten, dass die Altersbilder solcher Männer nicht dem entsprach, wie sie aktiv waren und in ihren aktivsten Zeiten waren. Denken wir an Brahms, so sehen wir im Allgemeinen den älteren, gealteten Brahms mit grauem Bart vor uns, wie wir ihn von vielen Fotos, wie eben gesehen, kennen. Brahms ließ sich seinen berühmten Bart erst mit 45 Jahren wachsen. Zur größten Überraschung seines Freundeskreises kam er aus den Sommerferien mit Bart zurück. Nach seiner Rückkehr erkannte ihn zunächst niemand und noch lange Zeit benutzte er die Möglichkeit eines quasi anonymen Auftretens. Auch Billroth sollten wir nicht als alten Hofrat sehen. Auch er war noch jung, als Brahms an seinen Vater schrieb: Ich habe jetzt endlich eine Wohnung gefunden, die mir wohl gefällt, ganz nahe bei der Karlskirche. Obwohl Billroth an geistiger Herausforderung gewiss nichts fehlte, ist die Musik ihm mit Sicherheit ein wesentlicher und notwendiger Ausgleich für sein unstetes, forderndes Berufsleben gewesen. Für Brahms wiederum war das scharfblickende und doch liebevolle Verständnis, das Billroth jedem seiner neuen Werke entgegenbrachte, von kaum zu überschätzender Bedeutung. Als am Tag des Begräbnisses von Billroth sagte Brahms zu Kalbeck: Billroth hat sich zu meiner Musik schon hingezogen gefühlt, als noch so gut wie niemand von ihr wissen wollte. Seine Bekanntschaft ist mir ein Geschenk des Schicksals gewesen. Sein warmer Enthusiasmus ist mir geradezu ein Bedürfnis geworden. Oft beschlossen abendliche Soupers die Konzerte, zu denen Billroth seine und Brahms engste Freunde einzuladen pflegte. Wie sehr Billroth in der Lage war, musikalisch wie technisch den Intuitionen seines Freundes zu folgen, beweist wohl am besten folgendes Vorkommnis. Brahms übersandte ihm am 11. Juli 1882 das Manuskript seines Klavierkonzertes in G-Dur. Billroth war in der Lage, sich dieses auch für unsere Begriffe überaus schwierige Werk aus dem Manuskript in einem Tag so weit anzueignen, dass er es am nächsten Tag mit einem sechsseitigen, eine kompetente Kritik enthaltenden Brief an Brahms zurücksandte, sodass dieser bereits am 13.07. das Manuskript wieder in Händen halten konnte. Mehrmals haben Brahms und Billroth gemeinsame Reisen nach Italien unternommen, die sie sogar bis Sizilien führten. Allerdings gingen sie nicht ganz ohne gegenseitige Schwierigkeiten ab, die Brahms 1863 mit dem Satz zusammenfasste: Ich bin immer für langsam und wenig, Billroth für schnell und viel. Brahms stand den musikphysiologischen Studien Billroths im Wesentlichen verständnislos und fremd gegenüber. Zeitlebens war ihm diese Art, sich mit Musik zu beschäftigen, fremd. In seinen letzten Lebensjahren begann Billroth, sich mehr als früher auch theoretisch mit Musik auseinanderzusetzen. Er sammelte eifrig Notizen und Unterlagen für ein musikpsychologisches Werk, das wiederum eine Pioniertat darstellte, an dessen Vollendung ihn aber der eigene Tod hinderte. Sein Freund Hanslick brachte die fertiggestellten Kapitel nach seinem Tod unter dem Titel »Wer ist musikalisch?« heraus. Dieses Buch erlebte mehrere Auflagen. Er beschreibt darin ausführlich die rhythmischen Parallelen zwischen Musik und Physiologie, dem Herzschlag, der Atmung, dem gleichmäßigen Schritt beim Gehen und entwickelt Parallelen zur Musik. Dies sind frühe Zeugnisse, die später in weitere und tiefgreifendere musikmedizinische Fragestellungen mündeten. Heute denken wir als Ärzte immer mehr darüber nach, wie Musik im Umgang mit Patienten nutzbar gemacht werden kann. Seit 2009 haben wir am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ein umfangreiches musikmedizinisches Programm aufgebaut. Dies mündete in die Gründung eines Verbundprojektes, das vom Deutschen Ministerium für Bildung und Forschung mit einem großen Betrag gefördert wurde, dem Ligeti-Zentrum für interdisziplinäre Forschung und Transfer, das uns die Gründung eines Zentrums für Musikmedizin ermöglichte und in dessen Rahmen gezielte Untersuchungen zum Einsatz von Musik bei Erkrankungen, aber auch sogenannte Healing Soundscapes zur Verbesserung der Atmosphäre in Warteräumen, Intensivstationen, Operationssaal und anderen klinischen Bereichen durchgeführt werden. Um diese Institutionen auch international mit Forschungsprojekten zu unterstützen, haben wir die Brahms-Billroth-Stiftung für Musikmedizin kürzlich gegründet. Dies ist nur ein Beispiel, auf welche Weise der von Billroth und Brahms gelegte Grundstein in der Medizin Eingang gefunden hat. Es gibt viele weitere. Das Ligeti-Zentrum wird mit zahlreichen Einrichtungen der Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft Kooperationen eingehen und wir freuen uns insbesondere auf Kollaborationen mit den Wiener Aktivitäten. All dies kann eine neue Facette in der internationalen Kulturlandschaft darstellen und dabei auch zur Entwicklung des künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Austausches beitragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Billroth war nicht nur Kritiker, er komponierte auch zahlreiche Stücke, darunter Trios, ein Klavierquintett und ein Streichquartett. Lediglich drei sind erhalten. Über den Verbleib der anderen schrieb er 1883: Meine sämtlichen Kompositionen habe ich vor einigen Jahren den Flammen übergeben. Es war schreckliches Zeug und stank grässlich beim Verbrennen. Todessehnsucht, ein Klavierlied von Theodor Billroth vom 27. Januar 1885, ist eine dieser wenigen veröffentlichten Kompositionen des Chirurgen, in dem er ein Gedicht von Georg Herwegh vertont. Hören wir nun diese Komposition, gefolgt vom ersten Satz aus der Violinsonate in A-Dur von Johannes Brahms. Und ich habe die große Freude, mit Nanni Malm, Geigerin der Kammerata Salzburg und des Mahler Chamber Orchestra, jetzt diese beiden Werke zusammen für Sie zu spielen. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das war ein unglaublich würdiger Abschluss jetzt dieser Veranstaltung. Billroth hätte es gefallen. Ich würde sagen, es hat ihm gefallen. Vielen herzlichen Dank auch allen Vortragenden für die wirklich spannenden und interessanten Vorträge. Ihnen, Frau Dr. Seebacher, für den breiten Rahmen und Bogen, den Sie gespannt haben. Ihnen, Herr Dr. Wollner, für den Schritt, den Sie mit Billroth vom 19. ins 21. Jahrhundert gemacht haben, es war ein großer Schritt, es ist Ihnen sehr gut gelungen. Und Ihnen, Herr Professor Debus, und Ihnen für die wunderbare Darstellung der Beziehung Brahms-Billroth und für die wunderbare musikalische Darbietung ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen allen.